Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Er saß in Rom und manchmal dachte er zurück. Es kamen ihm Erinnerungen. Vieles davon war jetzt über 30 Jahre her. Gespräche mit Jesus im Boot. Gespräche unterwegs auf Reisen im Land, im Olivenhain, Gethsemane, am leeren Grab, mit Jesus auf dem Ölberg, zu sehen, mitzuerleben, wie Jesus zum Vater zurückkehrt, Pfingsten, erfüllt mit Kraft, mit dem Heiligen Geist, mitzuerleben, wie 3000 Leute zum Glauben kommen an Jesus Christus. Erinnerungen, unterwegs zu sein dann in Israel und darüber hinaus, zu erleben, wie Gottes Kraft in der Gemeinde wirkt. Doch dann schiebt sich irgendwann die Sorge in den Vordergrund. Viele der Augenzeugen sind nicht mehr da. Einige sind verstorben, einige wurden sehr früh hingerichtet wegen ihres Glaubens. Und auch Petrus weiß, so schreibt er es anschließend dann, dass er nicht mehr lange leben wird. Und er macht sich Gedanken, was wird aus den Christen, wie man sie inzwischen nennt? Sehen Sie sich auch dann noch als Nachfolger von Jesus, als Jünger, als Lernende? Oder wird Christsein immer mehr zu einem oberflächlichen Hobby werden, so irgendwas, eine Freizeitgestaltung zwischen Beruf, Arena und Theater? Ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch so immer wieder wach zu rütteln, schreibt Petrus. Was denn? Was ist ihm wichtig? Der zweite Petrusbrief. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung und zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Deswegen schreibt oder diktiert Petrus diesen Brief, weil er Sorge hat, dass vieles, was er so erlebt hat, was er von Jesus gelernt hat und was er versucht hat weiterzugeben, dass das in Vergessenheit gerät und irgendwo in den Hintergrund tritt. Deswegen unterstreicht er noch einmal und sagt, Leute, es ist doch alles da. Es ist alles da durch Jesus. In seiner göttlichen Macht hat uns Jesus alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir müssen nicht, wie manche denken, ja, Jesus hat so für die Schulden der Vergangenheit bezahlt, er hat uns jetzt hier als Kind Gottes eingesetzt und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir damit klarkommen. Jetzt strengt euch mal an, damit ihr auch so heilig werdet, wie Jesus ist. Nein, es ist alles schon da. Es ist alles vorhanden. Alles, was nötig ist, um ein Leben als Nachfolger von Jesus zu führen. Es ist möglich, Verhalten zu verändern. Es ist möglich. Ich muss nicht sagen, ja, so bin ich halt. So bin ich geboren und so bin ich geworden und so muss der mich halt nehmen. Ja, Gott hat Geduld. Aber ich muss auch nicht sagen, Herr, verändere mich. Ich habe eine ganze Weile habe ich gebetet, Herr, gib mir die Kraft, Dinge zu ändern. Bis ich kapiert habe, unsinniges Gebet. Er hat gesagt, es ist doch schon da. Du musst es anwenden, das ist das Problem. Denn das ist das Nächste. Es ist alles da. Paulus schreibt es ähnlich. Ich erinnere an ein Wort aus dem Epheserbrief, wo Paulus schreibt, ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Und er sagt, es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, mit der er ihn vom Tod auferweckt hat und in der himmlischen Welt an seine Seite setzte. Die gleiche Kraft, die gewirkt hat, Jesus vom Tod aufzuerwecken, den Grabstein wegzurollen, den Tod zu besiegen, die gleiche Kraft, sagt Paulus, ist in uns da. Es ist nicht so, dass Jesus plötzlich krank geworden ist und sagt, ich fühle mich so schwach, ich kann keinen mehr verändern. Die Auferstehung hat mich alle Kraft gekostet, jetzt geht nichts mehr. Er ist da. Das heißt, eigentlich haben wir keine Ausrede mehr. Es ist alles da. Aber das weiß Petrus auch. Die Herausforderung ist, wir sind gefordert, das jetzt anzuwenden. Und zu sagen, wenn das so da ist, wenn das stimmt, ja, dann kann ich ja auch entsprechend handeln. Dann kann ich jetzt sagen, eigentlich ist meine Geduld aufgebraucht. Aber Herr, weil du mir Geduld gibst, möchte ich trotzdem Geduld haben mit jemand, auch wenn er mich zum 87. Mal ärgert. Es gibt so ein Missverständnis, das mir schon manches Mal begegnet ist. Wir haben verstanden, dass wir uns nicht verändern können, sondern dass das ein Werk des Heiligen Geistes ist. Er wirkt in uns. Und manche verstehen das jetzt so, wenn das aber nicht in unserer Kraft passiert, sondern in seiner, dann geschieht das alles automatisch. automatisch passiert gar nichts. Sondern so wie das Licht, ja, die Scheinwerfer sind da, der Strom ist da, die Leitungen liegen, aber automatisch geht es nicht an, sondern nur, wenn ich einen Schalter drücke. Nur, wenn ich es will. Da sind wir ja froh, dass das Licht nicht nach Belieben ein- und ausgeht, wie es gerade will. Ne? Manchmal macht es das und dann sagen wir, das ist ein Fehler. Ja, Jesus möchte, dass wir lernen. Lernen, aus dem Glauben zu handeln. Veränderungen an uns geschehen nicht automatisch. Es geschehen nicht dadurch, dass wir uns in die Ecke setzen und sagen, Herr, ich möchte jetzt liebevoll werden. Und so lange ziehe ich mich von allen Menschen zurück, bis ich ganz liebevoll geworden bin. Ist euch schon mal aufgefallen, dass man Liebe nur mit Leuten lernen kann, die einen nerven? Mit sympathischen Leuten kann man das eigentlich nicht lernen. Ne? Da fällt es uns ja sowieso leicht, die zu mögen. Das ist auch ein Grund, weshalb uns Jesus in eine Gemeinde gestellt hat. Weil wir da Leute treffen, die sind anders als wir. Allein auf einer einsamen Insel unter Palmen und Schlaraffenland und so ganz für uns allein, mit wem sollen wir da Liebe und Geduld lernen? Wir sind gefordert, das, was Jesus uns schon geschenkt hat, anzuwenden. Nun, das ist ein Prinzip, das hat Petrus ja in anderer Beziehung schon öfter einstudiert, schon als er mit Jesus unterwegs war. Das hat er schon bei seiner ersten Begegnung mit Jesus gelernt, dass er gesagt hat, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, es war nichts im Netz, die Fische sind wie verschwunden. Aber wenn du das sagst, auf dein Wort hin, fahre ich jetzt mitten am Tag, mitten auf den See und werfe das Netz aus. Wenn du das sagst, dann mache ich das. Und schau an, plötzlich war das Netz voll. Oder wenn er gesagt hat, Herr, wenn du willst, dass ich jetzt auf dem Wasser dir entgegenlaufe, dann sag einfach, ich soll kommen. Jesus sagt, ja, dann komm her. Und was macht er? Naja, er muss dann einen Fuß vor den anderen über die Bordwand setzen und loslaufen. Automatisch zieht es ihn nicht per Wasserski hin zu Jesus. Aus dem Glauben handeln. Glauben, das heißt, wir wissen doch, wir sind gerettet, weil Jesus für uns gehandelt hat. Und wer das als Tatsache annimmt und sagt, Herr, weil das passiert ist, weiß ich, dass du mich gerettet hast. Und genauso funktioniert es dann, Herr, wenn ich weiß, dass du die Kraft hast, dass du die Möglichkeiten hast, dass ich jetzt anders handle, tue ich das einfach. Dieser Mensch, der nervt mich zwar furchtbar und es fällt mir furchtbar schwer, menschlich bin ich überfordert, den zu lieben. Aber wenn du sagst, ich kann dem jetzt in deiner Kraft was Gutes tun, dann mache ich das jetzt einfach. Und dann werden wir feststellen, dass die Gefühle dem Handeln folgen und nicht umgekehrt. Petrus wird ein bisschen praktisch. Er zählt jetzt auf in so einer Liste, wo das für ihn greifbar wird. Setzt allen Fleiß daran, sagt er, erweist in eurem Glauben Arete. Das ist jetzt so ein Wort. Arete. Was ist das? Luther übersetzt es mit Tugend. Was ist Tugend? Ja, jetzt können wir die ganzen griechischen Philosophen rauskramen, was die Tugenden sind und so. Ja. Ich habe mal jetzt gelesen in so einem Wörterbuch, man kann es sinngemäß übersetzen als Qualität. Jetzt beweist die Qualität, dass euer Glaube die Qualität hat, sich in eurem Leben auszuwirken. Deswegen übersetzen es manche mit Bewährung. Zeigt doch, dass der Glaube sich in eurem Alltag bewährt. Die Neue Genfer übersetzt es mit Charakterfestigkeit. Ja, man merkt also, die Übersetzer tun sich schwer mit diesem Wort Tugend, Arete. Es bedeutet einfach, dass der Glaube nicht einfach ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass er uns durchdringt. Dass dieses Leben aus dem, was Gott getan hat, in unserem Leben Alltag Wirklichkeit wird. Als nächstes nennt Petrus dann Gnosis, Erkenntnis. Auch so ein Begriff, den wir so im griechisch geprägten Abendland weitgehend erstmal so distanziertes Kopfwissen dahinter vermuten. Ja? Erkenntnis, das ist einer, der alle Lexika auswendig kennt und irgendwo überall mitreden kann. Aber das ist nicht gemeint. Vom hebräischen Grundverständnis her ist Erkenntnis immer was Personenhaftes. Ich möchte es mal deutlich machen, ich kann über einen Menschen zig Bücher gelesen haben. Aber bevor ich ihm nicht selber begegnet bin und gegenüber saß und mit ihm mal eine Wanderung gemacht habe, weiß ich nicht wirklich was über ihn. Und das ist das Personhafte von Erkenntnis. Er weist Erkenntnis in einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Erkenntnis, man könnte es mit dem Satz übersetzen, wir sind eins. Wir sind uns eins. Ich habe mit Jesus gesprochen, ich weiß, was er will. Wir sind eins. Und dann kann es passieren, dass Leute sagen, oh, das sehe ich aber ganz anders. Und dann sage ich, ja, ich weiß aber, dass ich mit Jesus da einig bin, dass es so ist. Nächster Begriff, Enkrateia. Auch wieder so ein schwierig zu übersetzendes Wort. Manche übersetzen es mit Enthaltsamkeit. Das klingt so nach Verbot und Verzicht. Wobei es eigentlich auch was anderes meint. Viele übersetzen es mit Selbstbeherrschung. Also sich im Griff haben. Das Gegenteil von sich gehen lassen. Ja, so. Letztens erst gelesen von jemand, der da irgendwo im Parlament irgendwo mit einem Stinkefinger rumgerannt und dann gesagt hat, in seiner Position müsste er sich beherrschen können, sowas nicht zu machen, auch wenn es menschlich verständlich ist. Das ist das, was Petrus hier nennt. Ich sag mal mit so einem neudeutschen Wort vielleicht Disziplin. Ja, wenn jemand sagt, ich möchte bei den Olympischen Spielen die 10.000 Meter mitlaufen, da kann ich sagen, ja, ich nehme mir das fest vor. Aber wenn die Sahnetorte so gut schmeckt, dann muss ich halt sagen, was ist mir jetzt wichtiger, die Sahnetorte oder die Goldmedaille? Disziplin. Nächstes Stichwort, Hypomone, Geduld, Standhaftigkeit. Unser Griechischlehrer hat uns mal erklärt, das kommt vom Bildlichen daher, Hypomone, das heißt unter eine Last stellen oder stehen bleiben und nicht sagen, jetzt wird es mir zu schwer, jetzt schmeiße ich sie weg. Das Gegenteil davon ist resignieren, zu sagen, hat ja alles keinen Wert. Habe ich mir zwar vorgenommen, ist aber zu anstrengend, ich lasse es lieber. Nächstes Stichwort. In der Geduld erzeigt Gottesfurcht und Frömmigkeit. Auch wieder solche Worte. Eusebeia, was ist das denn? Gottesfurcht klingt nach Angst vor Gott. Frömmigkeit klingt furchtbar verstaubt. Wir gebrauchen heute das Wort fromm eigentlich fast nur noch als Karikatur. Das sind die Frommen. Aber obwohl das ursprünglich von der eigentlichen Sinn her, vom Hebräischen, was durch und durch Positives ist. Die Frommen, das sind die Geradlinigen. Das sind die, bei denen man weiß, woran man ist. Die ganz bei Gott sind und sagen, das ist mein Wichtigstes, dass ich Gott entsprechend lebe. Die Gottesfürchtigen, das sind die, die eben nicht respektlos mit Gott umgehen und sagen, ja, da wird schon sein Okay dazugeben, der Vater im Himmel. Gottesfürchtigkeit, Frömmigkeit. Menschen, denen man abspürt, das, was ihnen, was sie leben, das ist echt. Das ist nicht eine Show, diese Abziehen. Ein weiteres Stichwort, Philadelphia. Da ist nicht der Frühstückskäse gemeint, sondern das heißt Bruderliebe, Geschwisterliebe. Dass wir mit denen wir zusammen unterwegs sind, dass wir zusammenhalten, dass wir füreinander einstehen, dass wir einander tragen, einander helfen. Von der Erkenntnis her, von dem Wissen her, dass wir nur als Team ans Ziel kommen und nicht als Konkurrenten. Philadelphia. Die Liebe zu unseresgleichen, zu denen, die mit auf dem Weg sind. Und dann als krönenden Abschluss und in der Bruderliebe die Liebe. Da steht jetzt dieses große Wort, was so im Neuen Testament typisch ist. Es kommt im weltlichen Griechisch, habe ich mal gelesen, kaum vor, aber ist ein zentraler Begriff im Neuen Testament. Die selbstlose, hingebende Liebe, die Jesus uns vorgelebt hat. Die Liebe, die allen gilt und gerade denen, die sie nicht verdient haben. Die Liebe, die nicht fragt, kriege ich da was zurück? Man könnte diese Begriffe, ach, ich habe jetzt ganz vergessen, weiter zu klicken hier. Da. Bewährung, Erkenntnis, Disziplin, Geduld, Gottesfurcht, Geschwisterliebe, Liebe. Man könnte das auch gut zusammenfassen, zusammenbinden, so wie es interessanterweise Petrus getan hat. Und zwar vor und nach dieser Liste stehen diese beiden Verse. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt. Schreibt er vorher. Und dann, nachdem diese Liste vorbei ist, wenn das alles bei euch vorhanden ist, euer Glaube ständig zunimmt und nicht untätig ist, dann werdet ihr Jesus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Interessant, dass er das wie so eine Klammer drumherum setzt und sagt, eigentlich geht es nicht darum, dass wir immer besser werden, dass wir uns geistlich einen Orden nach den anderen an die Brust heften und sagen, habt ihr alle gesehen, wie fromm ich bin? Sondern es geht darum, Jesus immer besser kennenzulernen, von ihm geprägt zu sein, mit ihm Umgang zu haben, auf sein Wort zu hören und im Gespräch mit ihm zu leben. Ja, Jesus ähnlicher zu werden, mit ihm verbunden zu sein, das ist das eigentliche Ziel. Jetzt könnte man sagen, schön und gut, Petrus, ja, nett, was du hier so alles aufzählst. Es gibt bestimmt ein paar Leute, für die ist das was, ne? Aber er macht deutlich, dass Jesus nachzufolgen und aus seiner Kraft zu leben, dass das das erklärte Ziel ist, weshalb Jesus uns gerettet hat. Ich sage es mal so, das, was Petrus hier nennt, das ist nicht eine Kür für so ein paar Übermotivierte, die meinen, das normale Christsein reicht doch nicht ganz aus. Er sagt, das ist das Normale, wie Jesus uns möchte, wozu er uns gerettet hat. Das hat er sich vorgenommen, als er für uns gestorben ist, dass er uns genau dafür freigekauft hat, damit wir für ihn leben. Leben aus seiner verändernden Kraft. Gottes Ziel für jeden Nachfolger von Jesus. Deswegen schreibt er hier auch, wer das nicht hat, der ist eigentlich blind. Der tappt durchs Leben und merkt nicht, er hat vergessen, wozu Jesus ihn befreit hat. Er hat vergessen, was das Ziel ist, wozu Jesus das gemacht hat. Kann das passieren, dass Christen das vergessen? Dass wir sagen, ach ja, schön, wir sitzen jetzt hier auf dem Dampfer, wir sind gerettet, aus Seenot gerettet und jetzt genießen wir das Kino an Bord und die Sauna und das Buffet. Und was draußen ist, geht uns nichts mehr an. Wozu hat Jesus uns gerettet? Das ist gewissermaßen so ein Vermächtnis, was Petrus den Menschen damals unbedingt noch sagen muss und sagt, das ist meine größte Sorge. Und ich frage mich, angenommen, Petrus käme jetzt hier rein und sagt, hier, ich will Mitglied werden in der Gemeinschaft. Ich möchte nach Homberg ziehen und hier Mitglied werden. Würde er sagen, ach, was ich da geschrieben habe in meinem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, ich erkenne heute, meine Sorge ist völlig unbegründet. Das, was ich damals befürchtet habe, ist überhaupt nicht eingetreten. Die Leute, die Jesus nachfolgen mit mir zusammen, die haben das alles so verinnerlicht, es ist eine Freude. Hätte ich mir sparen können, dieses erste Kapitel. Oder wird er sagen, ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Spannende Frage. Müssten wir ihn mal fragen. Also wenn er dann vor der Tür steht und möchte Mitglied werden hier, gucken wir mal. Jesus nachfolgen, was heißt das? Ein paar beunruhigende Gedanken, aber zugleich eine sehr zusprechende Zusage. Es ist doch alles da. Wir müssen doch nichts machen. Wir müssen nichts selber schnitzen. Es ist alles da. Es ist alles vorhanden. In seiner Kraft können wir doch leben. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.egr.de.